Heute mit Julia Cortis und zugeschaltet aus dem Studio Franken ist Christine Ganselmeier. Sie ist akademische Oberrätin am Lehrstuhl für germanistische Sprachwissenschaft an der Universität Erlangen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Hallo Frau Cortis, ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
Klassische Philologie und Germanistik haben Sie studiert. Sie publizieren über Wortbildung, Sprachwandel, Sprachgeschichte. Über Mittel- und Frühneuhochdeutsch haben Sie geforscht und außerdem ist die historische Mehrsprachigkeit und die Sprachkontaktforschung ein Thema von Ihnen. Fränkisch, das ist fei schei, heißt der jetzt erschienene fränkische Sprachführer von Christine Ganselmeier. Frau Ganselmeier, der Titel suggeriert, dass man nach aufmerksamer Lektüre das Fränkische kennt, aber das gibt es ja eigentlich gar nicht bei so vielen unterschiedlichen Dialekten und Regiolekten. Vielleicht fangen wir bei dem Begriff Ostfränkisch an. Wo kann man denn das verorten?
Wenn wir hier in Franken von unserem Dialekt sprechen, nicht in der Wissenschaft, sondern in der Allgemeinsprache, dann sagt man, wir sprechen Fränkisch. Und den Leuten hier ist gar nicht bewusst, dass sie eigentlich Ostfränkisch sprechen. Und das führt zurück eigentlich in die Besiedlungsgeschichte und in frühere Zeiten bis hinein in die Völkerwanderung. Denn Fränkisch ist aus sprachwissenschaftlicher Sicht eine Dialektgruppe, die man in der Rhein-Main-Gegend spricht. Und wenn man quasi vom Rhein aus denkt, dann ist der Main ja östlich und so sind wir im Prinzip in diesem Dialekt das Ostfränkische, der ostfränkische Zipfel des Fränkischen.
Der ostfränkische Zipfel, da kommen wir gleich auf ein beliebtes Wort in Franken, aber ich wollte noch mal auf die Grenzen zu sprechen kommen. Wo verlaufen denn die einzelnen fränkischen Dialektgrenzen?
Also es ist sehr kompliziert mit der Binnengliederung des Dialekts. Also man kann erkennen, das Fränkische ist ein vielfältiger Teppich an Klängen. Und wir haben zwei größere Gebiete, die man festmachen kann. Das eine ist eher dann das Unterostfränkische mit dem dominierenden Würzburger Raum. Und auf der anderen Seite das Oberostfränkische, das sich quasi von Bayreuth bis hinunter nach Nürnberg zieht. Und man hat eine relativ markante Grenze, die man sowohl außer- als auch innersprachlich feststellen kann. Und das ist der Steigerwald und auch die Frankenhöhe, also Mittelgebirge. Wir können oft sehen, dass sich sprachliche Ausprägungen in ihren gemeinsamen Merkmalen oder dann auch eben in ihren Unterschieden auch an extralinguistischen, also an territorialen oder konfessionellen oder politischen Grenzen festmachen lassen.
Also an Flüssen zum Beispiel?
Zum Beispiel an Flüssen. In diesem Fall ist es jetzt ein Mittelgebirge, das letztlich sehr schön die Grenzlinie zeigt zwischen Oberostfränkisch und Unterostfränkisch. Woran kann man sowas sehen? Zum Beispiel an der vokalischen Vielfalt. Also mein Lieblingsbeispiel dafür ist, wenn man sich überlegt, in der Standardsprache heißt es das breite Brett. Wir dagegen, zum Beispiel im Nürnberger Raum, würden sagen, das brade Brett. Wenn wir dagegen in den Würzburger Raum gehen, dann heißt es nicht brades Brett, sondern es brede Brat. Und das ist schon sehr verblüffend, weil man plötzlich meint, die Vokale werden ganz durcheinander gewürfelt. Und die Kleinteiligkeit dieser alten Dialekte ist wirklich enorm.
Wie ist es denn mit der Abgrenzung zu Oberbayern zum Beispiel? Also Franken ist ja flächenmäßig doppelt so groß wie Oberbayern und trotzdem sagen die Bayern, man muss Gott für alles danken, auch für einen Ober-, Mittel- oder Unterfranken. Und die Franken antworten dann, wer einen Franken Bayer nennt, der besser um sein Leben rennt. Sind das noch echte Animositäten heute?
Das ist vielleicht etwas humorig dargestellt. Sprachlich betrachtet, in der Dialektologie und in der Sprachwissenschaft werden die Dialekte eingeteilt nach unterschiedlicher Art und Weise, wie man Laute artikuliert. Und in der Wissenschaft nimmt man dazu eigentlich die älteren Sprachstufen des Deutschen als Bezugsgröße. Also man schaut sich an, wie hat im Mittelhochdeutschen eine Lautgruppe geklungen und wie wurde sie artikuliert und wie setzt sich das in den Mundarten fort. Zum Beispiel ist ein ganz typisch bayerisches Merkmal der Erhalt der mittelhochdeutschen Falldiphthonge. Also liebe gurte Brüder, das klingt nahezu noch so, wie man im Mittelhochdeutschen ursprünglich diese Lautgruppe vermutlich artikuliert hat. In der Standardsprache dagegen sind es liebe gute Brüder geworden, im bayerischen Dialekt aber nicht. Und das Fränkische verhält sich da natürlich jetzt schon wieder ganz anders. Fränkisch liegt ja etwas nördlich vom Bayerischen und da dadurch ist es schon auch so, dass sich mitteldeutsche Dialektmerkmale teilweise zeigen. Dazu gehört zum Beispiel auch diese binnendeutsche Konsonantenschwächung. Die ist auch nichts Bayerisches, aber das ist etwas, was das Fränkische jetzt direkt teilt, zum Beispiel mit dem Sächsischen.
Also Sie listen ja fränkische Sprechakte auf. Sie sagen, es gibt repräsentative, direktive, dann expressive, in denen den Gefühlen freier Lauf gelassen wird, phatische Sprechakte, also Smalltalk. Die gibt es aber auch in der Standardsprache und im Oberbayerischen. Was ist denn daran explizit fränkisch?
Ja, also man sagt den Franken und Fränkinnen mentalitätsmäßig ja manchmal ein bisschen so eine Wortkargheit nach. Das ist so die viel zitierte Bastjo-Mentalität. Und ich habe mir überlegt, ist es wirklich so, dass wir Franken so furchtbar wortkarg sind? Ich glaube, dass das nicht stimmt. Vielleicht neigt der Franke die Fränkin dazu, ein bisschen das Licht unter den Scheffel zu stellen. Und wenn man über sich selbst spricht, ist man vielleicht eher wortkarg. Also wenn man jemanden fragt, wie geht's dir denn? Dann sagt man schon passt schon, ja, und wird nicht besonders wortreich antworten. Umgekehrt reden wir aber manchmal wie der Wasserfall und auch gerade der Smalltalk ist äußerst verbreitet und auch die Eigenschaft, vielleicht sogar das Reden selbst zu thematisieren. Also wir haben wunderbare Redewendungen, da hast ein Sacherer Dorn. Also da hast du einen Sagerer getan, dass man quasi die Redeäußerung an und für sich des Gegenübers kommentiert. Und wir haben auch eine unglaubliche Menge an Wörtern für das Reden. Reden und plaudern.
Und für den Mund auch?
Ja, auch Bappen, für den Mund, die Bappen, Goschen. Ich meine, es ist immer so, der Dialekt ist im Prinzip, ursprünglich hat er ja auch die Assoziation, dass es eher eine derbe, vulgäre oder ordinäre Sprache sein soll. So hat man das früher auch etwas negativ bewertet. Dieses negative Image des Dialekts wandelt sich meines Erachtens schon. Aber man muss natürlich immer den Registergebrauch im Blick haben. Also Dialekt ist Teil unserer inneren Mehrsprachigkeit. Es ist eine regionale Ausprägung des Sprechens. Und wenn jemand Dialekt beherrscht, dann kann er eigentlich zusätzlich zum Standarddeutschen auch einen Dialekt sprechen und bereichert damit seine sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten enorm.
Dann ist man zweisprachig aufgewachsen.
Letztlich. Ja, unbedingt. Und deswegen, es ist eben auch wirklich schwierig, die Dialekttöne sekundär zu lernen.
Was sind denn Passepartout-Wörter?
Passepartout-Wörter, das ist ein Begriff für Alltagswörter, für Wörter, die im Prinzip eine sehr weite Bedeutung haben, sodass man sie für alles Mögliche verwenden kann. Und wir neigen im Dialekt, der ja zur Spontansprache gehört, dazu, solche Wörter zu benutzen. Und man hat auch wieder aus einer negativen Perspektive auf den Dialekt solche Wörter verurteilt und hat gesagt, typisch, der Dialekt kennt keine Wörter, die Leute sind ausdrucksarm. Dabei sind mit diesen Wörtern unglaublich viele Nuancen verbunden. Also so ein Beispiel ist das Wort Ding.
Ja.
Also da fällt mir sofort dieser kleine fränkische Reim ein. Geh nauf zum Ding und sorg zum Ding. Der Ding soll roh, sonst läfft dem Ding sei Ding davor.
Und der, der es hört, weiß dann, was gemeint ist.
So ist es. Das ist eben typisch für diese direkte Sprechsituation. Dialekt ist ja immer Nähesprache. Also man benutzt es mündlich, man spricht miteinander, man ist in der authentischen Kommunikationssituation und man kann dann natürlich sehr andeutungsvoll, weiß jeder sofort, welches Ding oder welcher Ding gemeint ist.
Die vielbeschworene fränkische Gemütlichkeit zeigt sich auch im Diminuieren, also dem Verkleinern von sprachlichen Bildern mit den Suffixen le oder la, je nach Region. Mit klein hat aber das Verkleinern eigentlich gar nichts zu tun, wenn ich an Schäuferler denke zum Beispiel.
Also dieses Verkleinern kennen wir ja standardsprachlich vom Laien. Und wir können sehen, dass es im Dialekt sehr gerne und sehr viel benutzt wird und eben nicht nur zum Verkleinern, sondern ich versuche immer zu erklären, es ist eben nicht Verkleinern bedeutet auch Nähesprachlichkeit, Intimität und entsprechend wird vieles verkleinert, was eh schon klein ist. Also Fitzgerald Kuss hat zum Beispiel in seinem Text ein Beispiel vom Zwerg. Der Zwerg ist ja schon klein. Wie klein soll dann ein Zwerchler sein? So kann man quasi fragen. Und genauso kann man es aber sogar ironisch distanzierend benutzen. Sie haben selbst auch von dem Schäuferle gesprochen, also eines unserer fränkischen Leibgerichte, der Schäuferle. Ein Schäuferle ist eigentlich die Schweineschaufell, also das Schulterblatt des Schweins, und die kann gigantische Ausmaße annehmen und trotzdem ist es das Schäuferle. Und genauso ein Bierle, wenn man zusammen trinken geht, dann meint man, man trinkt kein kleines Bier, sondern es ist eher die Gemütlichkeit, die zum Ausdruck kommt, dass man zusammen Zeit verbringt.
Man will sich eigentlich wohlfühlen.
Man will sich wohlfühlen, also das meine ich eben mit Nähesprache, Emotionalität ausdrücken. Mhm. Und das Ganze kann aber dann sogar auch umkippen. Also man kann mit diesem Diminutiv, den können wir im Fränkischen sehr, sehr vielfältig einsetzen. Man kann Schimpfereien abmildern. Also wenn man ein Kind tadelt, das sich verkleckert hat, dann kann man sagen, du bist mir vielleicht der Zuckerler oder du bist vielleicht der Heinerler. Und dann kommt das Schimpfen schon gar nicht mehr so grob herüber, weil es eben abgemildert wird. Auf der anderen Seite kann man auch ironisch distanzierend sprechen. Also wenn jemand zum Beispiel sehr ein kleiner Klugscheißer sozusagen, das ist bei uns im Dialekt ein Gescheiderler.
Sagt Christine Ganselmeier. Heute geht es in unserem Sprachmagazin ums Fränkische. Beschickert, verschammerieren, Geseier oder Schmuser, als Sprachhistorikerin haben Sie sich auch intensiv mit einer marginalisierten und verfolgten Sprechergruppe in Franken beschäftigt, der jüdischen Bevölkerung. Wo hört man heute denn noch Jiddisch in den fränkischen Dialekten?
Leider immer weniger, weil viele dieser Wörter aussterben. Also es ist so, dass es eine lange, lange Koexistenz von Jiddisch-Sprechern und Sprecherinnen und Franken und Fränkinnen gegeben hat. Und es sind wirklich in die Basisdialekte und in die lokalen Mundarten Wörter eingedrungen. Also es gibt einige schöne Beispiele, die aber eben mehr oder weniger immer unbekannter werden. Zum Beispiel hat die Nürnberger Patentante meiner Mutter noch sehr gerne gesagt zum kleinen, geflochtenen, mit Mohn bestreuten Brötchen, Erberchersler. Und Erberchersler ist die Verkleinerungsform zu Berches und das ist das in Zopfform hergestellte, mit Mohn bestreute Segensbrot zum jüdischen Sabbat. Und man hat also kleine, geflochtene Mohnbrötchen in der Nürnberger Stadtmundart als Berchersler bezeichnet. Das weiß heute eigentlich fast niemand mehr. Andere Wörter dagegen sind noch erhalten. Also ein sehr schönes Beispiel, eigentlich eines meiner Lieblingswörter, ist das Gschnuferi. Da sind wir dann wieder beim Sprechen oder beim Beachten. Wenn man irgendwo Aufmerksamkeit finden möchte und die bekommt man nicht, dann kann man hören, der hat mir gar kein Gschnuferi gegeben. Der hat mir kein Geschnufer gegeben, der hat mich nicht beachtet. Und dieses Geschnufer, das ist im Prinzip Jiddisch Tschufe zu Hebräisch Teschufah, die Antwort. Antwort und Beachtung. Also man bekommt keine kommunikative Reaktion.
Um zu dem beliebten Thema Essen zu kommen in Franken. Die Bratwurst gibt es im Fränkischen allein in, ich weiß nicht wie vielen Wortschöpfungen, die Klöße, die Stadtwurst mit Musik bezieht sich nicht auf einen berühmten Nürnberger Komponisten, der einen berühmten Kanon geschrieben hat, der weltweit bekannt ist, Johann Pachelbel, sondern auf die Darmgeräusche nach dem Genuss von reichlich Zwiebeln. 6 verschiedene Begriffe für Quark haben Sie aufgelistet. Das Essen spielt eine große Rolle bei Ihnen, oder?
Es gehört zu fränkischer Lebensart, dass man natürlich dann auch versucht, etwas diese regionalen Vorlieben zu beschreiben. Also die Bratwürste haben Sie schon erwähnt, die werden überall nach etwas anderem Rezept hergestellt. Oder auch eben der Quark wird unterschiedlich bezeichnet und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Kochkäse herstellt in anderen Regionen. Also es ist eine wichtige Sache für uns Menschen, anthropologisch, dass wir uns ernähren müssen. Und deswegen dachte ich, sollte so ein Kapitel auch in meinem Büchlein nicht fehlen.
Das sagt Christine Ganselmeier. Ihr Sprachführer Fränkisch, des is fei schei, ist mit vielen Karikaturen von Gümmig beim Duden Verlag erschienen, hat 144 Seiten und kostet 14 Euro.